Hallo zusammen in einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast Podcasts. Ein langes Wort, aber es lohnt sich, glaube ich, auch heute wieder einzuschalten, denn wir haben ein sehr spannendes Thema als Crossover von zwei Themen, die mich gerade bewegen. Natürlich zum einen das Thema Marktplätze / alternative Handelsmodelle und, was uns bei der K5 natürlich auch sehr wichtig ist, das ganze Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy. Und deswegen haben wir heute einen besonderen Gast, den ich gleich vorstelle, von der Firma Momox, die viele von euch wahrscheinlich aus eigenem Erleben, wenn ihr denn nachhaltig und in der Circular Economy unterwegs seid, wenn ihr dort einkauft, vielleicht nicht immer gewusst, dass es von Momox kommt, aber das wird sich spätestens nach dem heutigen Tag ändern, denn es ist eine durchaus spannende und auch sehr große Firma in dem gesamten Re-Commerce-Umfeld. Sie verkaufen insbesondere zwei Categories, Medien / Bücher, aber auch Fashion, also zwei sehr unterschiedliche Warengruppen, wie ich bestätigen kann, als jemand, der mal Mode versucht hat zu verkaufen. Über 300 Millionen Euro Umsatz, Marktführer in dem Segment und deswegen in der Tat sehr spannend, weil es durchaus Elemente einer Plattformökonomie hat, aber auch Elemente eines klassischen Handelsmodells. Deswegen würde ich gerne heute mit euch versuchen, ein bisschen tiefer zu graben, was es mit diesem Geschäftsmodell auf sich hat, insbesondere in Zeiten, wo Nachhaltigkeit, Sustainability eben eine sehr große Rolle spielt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute einen sehr prominenten Vertreter von Momox haben, nämlich den Stefan Klostermann. Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Marcel, schön, dass ich dabei sein darf.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 25. und 26. Juni 2024 treffen sich die Big Player, Macher, Fans und Köpfe der digitalen Handelsszene im Estrel Berlin. Auf euch warten zwei Tage voll mit faszinierenden Speakern, spannenden Masterclasses, Networking und natürlich der legendären K5 Connect Party. Wenn ihr also bei dem E-Commerce-Gipfeltreffen des Jahres live dabei sein wollt, dann sichert euch schon jetzt eure Early-Bird-Tickets und spart bis zu 300 Euro. Den Ticketshop und aktuelle Infos zur K5-Konferenz 2024 findet ihr unter konferenz.k5.de. Wir freuen uns auf euch!
Sehr gerne. Wir haben das schon ein bisschen länger vorbereitet und drüber gesprochen. Wir kennen uns ja auch schon eine gewisse Zeit. Deswegen ist es mir eine umso größere Ehre, dich nicht nur in dem Podcast zu haben, sondern auch mal vorstellen zu dürfen, mit deiner Vita dahinter, die ja sehr spannend ist. Du bist vom Herzen her Unternehmer, denkst ja unternehmerisch, denkst aber auch strategisch, bist seit sehr, sehr langer Zeit auch im E-Commerce-Kontext unterwegs und mit allen Wassern gewaschen. Bist jetzt nicht nur jemand, der nur in PowerPoint lebt, aber auch nicht jemand, der nur im Maschinenraum ist. Das ist also eine sehr spannende Kombi, die man so oft nicht findet. Ne? Die meisten sind ja dann doch eher Papiertiger. Aber du hast das in verschiedenen Stellen, wo gleich ein bisschen mehr zu sagen, bist ja auch schon bewiesen. Und deswegen, glaube ich, bist du perfekt, um beide Welten zu kombinieren, sowohl den operativen Schützengraben als aber auch meine Sicht auf den Markt zu geben. Aber bevor ich jetzt zu viel von dir erzähle, was vielleicht gar nicht so ist, wie du es gerne erzählen möchtest, schilder doch mal ein bisschen von dir, wo du so herkommst und was dich dann am Ende vom Tag zu Momox gebracht hat.
Ja, Marcel, danke. Du hast ein bisschen was vorweggenommen. Ich bin tatsächlich irgendwo in so einem Mix von Unternehmertum, von aber auch Corporate-Position und immer zwischendurch wieder auch in der Beratung aktiv gewesen. Was all dem gemein ist, ist, glaube ich, dass es mir immer darum ging, neue Sachen zu machen. Das heißt, Thema Business Building, Business Development war immer ein ganz großer Schwerpunkt. Und wie ich zuletzt festgestellt habe, das Thema Sustainability, das ist mir gar nicht so klar geworden, ist mir erst im Rahmen von Momox klar geworden, dass es eigentlich schon immer sowas war, was mich begleitet hat. Ich habe mein erstes Startup während der Studienzeit gegründet, Tire Schools, Schuhe mit Autoreifensohle aus Südafrika importiert und europaweit vertrieben. Das war noch vor Online-Zeiten, das heißt, wir haben damals tatsächlich richtig Messevertrieb gemacht. Meine weiteren Startups waren, 2008 habe ich das Thema E-Mobility angegangen. Wir haben damals ein kleines Elektrofahrzeug entwickelt, bis zum Fahrbahnprototypen gebracht und dann auch tatsächlich an strategischen Investor verkauft. Das war der Trive. Hatte eigentlich ein paar Vorteile gegenüber dem derzeitigen Thema Elektromobilität, weil wir sehr viel über Leichtbau nachgedacht haben und über kleinere Fahrzeuge und nicht einfach nur den Antriebsstrang verlagern wollten. Dann habe ich im letzten Startup, das war Olobikes, bis 2018 haben wir eine D2C-Marke aufgebaut für Kinderfahrräder, haben den Markt revolutioniert wollen. Da muss ich sagen, das war eine ganz spannende Zeit, weil das auch ein Segment war, was einfach meiner Transformation geschrien hat. Und begonnen habe ich meine eigentliche Karriere in dem Sinne nach dem Studium bei Otto, in der internen Unternehmensberatung. Da ging es darum, damals das Thema E-Commerce einmal strategisch konzeptionell aufzubereiten, haben daraus dann auch eigene interne Startups entwickelt. Also auch da ging es wiederum, Dinge nach vorne zu bringen. Ich habe verschiedene Stationen bei Otto durchlaufen, war im internationalen Marketing und dann nochmal bei Obi at Otto, damals das Joint Venture mit den Obi-Märkten. Habe das Thema Multichannel dort versucht, auch noch ein Stück voranzubringen. Ja, Beratungsstationen hatte ich dann bei Teron Management Consulting, kleine Boutique-Beratung, sehr viel Mobilfunk und sehr viel in Osteuropa gemacht. Auch da ging es mal darum, Geschäft zu entwickeln. Sehr spannend, wie auch osteuropäische Unternehmen funktionieren, wie schnell die sind. Das war damals eine ganz große Erkenntnis. Dann später bei der D-Group nochmal Beratungsstationen gehabt und ganz viel im Bereich Transformation von Geschäftsmodellen gemacht, gerade im Handel, aber auch in der Industrie. Und ich hatte vor Momox zuletzt noch zwei Industriestationen. Einmal war ich bei Tesa, habe da das Thema E-Commerce als Organisationseinheit aufgebaut und bin mit einem ganz ähnlichen Mandat noch bei ABB gewesen. Das war aber nur ein kurzer Ausflug in die Industrie. Und dann habe ich Momox gefunden und habe hier so diesen Sweet Spot zwischen Unternehmertum, noch Startup-Kultur, aber schon in einem sehr stabilen Geschäftsmodell und bewährten Geschäftsmodell unterwegs, aber auch noch nicht so gefestigt, dass man hier nicht neue Dinge probieren kann. Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in der Kultur und ja, bin seit jetzt gut anderthalb Jahren, fast zwei Jahren bei Momox als Chief Corporate Officer unterwegs, CCO nennt sich das Ganze. Und Chief für das Geschäft Books and Media, also unser Brot- und Buttergeschäft verantwortlich.
Genau, das ist ja die größte Category bei euch. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie ihr organisiert seid, dass man dir diesen Titel gegeben hat und was sozusagen in deinen Verantwortungsbereich fällt. Ist ja, glaube ich, auch mal ganz spannend, aus Organisationssicht zu sehen. Zwei völlig verschiedene Sortimente, ähnliches Geschäftsmodell, wie man das dann auch strukturiert.
Genau. Wir kamen ursprünglich aus einer Matrix-Organisation und genau mit meinem Einstieg, das war dann quasi zeitgleich, als wir uns aufgespalten haben in zwei Business Units. Das eine ist das Buch- und Mediengeschäft, das ich verantworte. Damit ist Momox letztendlich groß geworden und das ist eigentlich auch das etablierte Geschäft. Dazu haben wir dann das Fashion-Geschäft, das ist ein bisschen jünger und hat eine andere Wachstumsdynamik. Das macht meine Kollegin, die Lenia, und dort haben wir im Prinzip beide eine ähnliche Organisation unter uns. Wir verantworten letztendlich die P&L für unsere Geschäftsbereiche. Dazu gehören natürlich sämtliche Marketingfunktionen, dazu gehören das Thema Pricing, was ein ganz zentraler Bestandteil unserem Geschäftsmodell ist. Dazu kommen dann natürlich noch Hilfsfunktionen wie BI Analytics und wir haben aber auch die Produkt-Owner letztendlich unter uns. Das heißt, wir haben die ins Business gebracht und steuern damit indirekt aber auch die Entwicklungsteams, die dann aber fachlich dem CIO zugeordnet sind. Mhm. Letztendlich haben wir damit alles in der Hand, was wir brauchen, um das Geschäft zu entwickeln. Parallel dazu haben wir natürlich dann noch einen starken Operations-Kollegen, der uns dann quasi letztendlich ermöglicht, die Ware zu vereinnahmen und wieder auch zu verschicken.
Das ist bei euch ja nicht ganz unwichtig. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einleitung. Für die, die dich jetzt vielleicht nicht sehen oder hören können, man könnte denken, bei den ganzen Stationen, die du gemacht hast, wärst du kurz vor Rente. Bist du aber nicht. Du bist auch noch relativ jung, aber das ist schon eine sehr beeindruckende Vita, ja auch in der Vielfältigkeit der Aufgaben, also zwischen gebrauchten Büchern und Elektrofahrzeugen, da ist ja schon einiges passiert. Also du bist kein Spezialisten-Nerd an der Stelle, sondern sehr umfangreich gebildet in sehr vielen Geschäftsmodellen. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich, muss ich sagen, wenn man das kann und man selber seit 15 Jahren dann de facto Marktplätze macht. Also von daher großer Respekt auch vor der Vita bis hierhin. Zum Einstieg, bevor wir auf Momox eingehen, würde ich mit dir so ein bisschen mal über das Thema Circular Economy sprechen wollen. Weil wenn man sich das jetzt mal anschaut, ist es ja eigentlich total logisch. Ich kann günstiger einkaufen in der Regel, ich kann nachhaltiger einkaufen. Ich habe bei sehr vielen Produkten ja de facto keinen Nutzenverlust. Ne? Also ob ich jetzt ein Buch gebraucht lese oder nicht, das wird Hesse Steppenwolf, ob ich das jetzt gebraucht kaufe oder nicht. Und selbst bei Klamotten kann man argumentieren, dass die meiste Mode, die wir kaufen, nach zwei Wäschen genauso aussieht wie das, was man bei euch kaufen kann, im Zweifel. Also da habe ich ja de facto gar keinen Nutzenverlust. Dennoch muss man ja einräumen, dass das Thema jetzt noch keine allzu große Verbreitung gefunden hat. Es gibt Anbieter, aber jetzt nicht wahnsinnig viele. Ist das eine Sicht, die du teilst? Und wenn ja, warum würdest du das so einschätzen? Und wenn nein, wie guckst du auf das Thema?
Also ich glaube, erst wenn wir den Markt anschauen, glaube ich, ist es zwar noch nicht in der Größe, wo es irgendwann hinkommen wird, aber es ist kein Nischenprodukt mehr. Ich glaube, sie haben ganz, ganz großes Wachstumspotenzial tatsächlich noch da, auch in anderen Kategorien, aber insbesondere in unseren Kategorien. Letztendlich ist aber, sprechen wir jetzt hier nicht mehr von einem Produkt für Überzeugungstäter, die sagen, ich kaufe das, obwohl es gebraucht ist, sondern wir haben letztendlich in den beiden Kategorien Nutzerkreise, die einfach sagen, dieses Produkt ist auch in der zweiten Runde noch tatsächlich voll nutzungsfähig. Viel spannender ist für uns eigentlich dann die Frage, wie kommen wir an die Verkäufer ran, weil auf Käuferseite ist die Überzeugungsarbeit gar nicht so schwierig, sondern wie kommen wir an die guten Produkte ran, die dann tatsächlich eben auch für andere Nutzer interessant sind. Wir haben einen eigenen Buchreport, um das vielleicht noch zu unterstützen. Also in Deutschland haben 60% aller Kunden tatsächlich schon mal, 60% aller Deutschen haben tatsächlich schon mal gebrauchte Bücher oder Medienartikel gekauft, auf unterschiedliche Art und Weise. Gibt es natürlich noch andere Modelle, wo man es kaufen kann. Und im Fashion-Bereich ist Secondhand-Ware ja auch schon ein lang etablierter Begriff. Und ich glaube, wenn wir das Ganze mit solchen gefestigten Prozessen, wie wir sie haben, und einer gewissen Kauf- und Verkaufssicherheit versehen, dann ist das Thema genau etwas, was eben auch für weitere Nutzerkreise noch interessanter wird. Das heißt, in dem Moment haben wir natürlich dann ganz, ganz viel Sicherheit für Kunden geschaffen, dass eben die Qualitätsansprüche auch da sind. Also von daher glaube ich, dass das Nischenthema ist es nicht mehr. Und wie gesagt, die Wachstumsgrenzen sind eigentlich insbesondere dadurch gedeckt, dass Kunden tatsächlich dazu bewegt werden müssen, ihre Ware zukünftig auch wieder zu verkaufen und in dieser Circular Economy zuzuführen.
Das ist in der Tat ein spannender Aspekt, der in klassischen Handelsmodellen natürlich untergeht, weil da die Warenbereitstellung von Marken immer gewährleistet ist, hat man eher Überfluss an Waren. Da wird man ja als Kunde ja schon quasi bedrängt, irgendwas zu kaufen. Wie würdest du denn die Entwicklung sehen bei der Angebotsbereitstellung und wie kann man Leute dazu bringen, dass sie das machen? Und mit Leute, das können ja auch die Marken im Zweifel irgendwann mal selber sein, aber wie versucht ihr zum Beispiel Verkäufer zu akquirieren in eurem Geschäftsmodell?
Hier würde ich tatsächlich nochmal unterscheiden, dass beide Kategorien sich da ein bisschen unterschiedlich darstellen. Mhm. Was uns gemein ist, dass wir quasi zwei Geschäftsmodelle verfolgen. Auf der einen Seite haben wir eine Ankaufsseite und eine Verkaufsseite. Und beide müssen mit Marketing bedient werden. In beiden müssen wir Kunden akquirieren, Kunden aktivieren. Das heißt, wir haben letztendlich beide Seiten mit einer ähnlichen Marketingmaschinerie zu bearbeiten. Das fällt für Bücher auf der Einkaufsseite etwas schwerer als für Fashion. Weil bei Büchern einfach die Lösung, dass es hier einen Weg gibt, Dinge der Verwertung zuzuführen, noch nicht so bekannt und so durchdrungen ist. Das heißt, Bücher bleiben gerne mal im Regal länger stehen. Das schmückt ja auch quasi die Schrankwand, wenn da ein paar Bücher drinstehen. Hat auch kulturell vielleicht eine andere Bedeutung. Bei Kleiderschrank ist es deutlich einfacher, dass der ab und zu mal ausgemistet werden muss und dass man nach Lösungen sucht für Waren, die halt noch im Zustand ist. Das heißt, auf der Einkaufsseite ist Buch und Medien tatsächlich schwieriger. Auf der Verkaufsseite sind beide dann ganz klassische E-Commerce-Modelle, wo wir eben auch nicht mit echten Second-Hand-Unternehmen nur konkurrieren, sondern wo wir tatsächlich auch mit den Neuanbietern und im klassischen Handel im Wettbewerb stehen. Und auch die Qualitätsansprüche der Kunden sind dann eben auch genauso hoch. Das heißt, es gibt, wie gesagt, wie ich schon sagte, niemanden, der jetzt sagt, ich nehme Qualitätseinbußen in Kauf, sondern da stehen wir tatsächlich qualitätsmäßig auch im Wettbewerb.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wie euer Geschäftsmodell aussieht. Als ich mich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich noch davon ausgegangen, dass Kunden das quasi einstellen, also Verkäufer die Ware einstellen und dann irgendwie eine Kommission bekommen für den Verkauf. Wenn man mit eBay Kleinanzeigen sozialisiert wurde, dann ist das naheliegend. Das macht ihr jetzt nicht. Ihr habt also ein Ankauf-Verkaufsmodell. Vielleicht kannst du darüber hinausgehen, nochmal in Kürze schildern, wie euer Geschäftsmodell als solches ausschaut? Also wie ist sozusagen die Logik, wie würdest du das im berühmten Elevator-Pitch den Leuten erklären, wenn die fragen, was ihr so macht?
Wir haben eine Ankaufsseite, wo wir es dem Kunden sehr, sehr einfach machen, gebrauchte Ware an uns zu verkaufen. Mhm. Das heißt, bei Büchern funktioniert es mit einem einfachen Scan des ISBN-Codes. Das ist sehr einfach. Da haben wir sofort alle Produktinformationen, können preisgeben. Am Ende kriegt der Kunde ein Versandlabel und schickt uns die Ware kostenlos zu. Oder wir bieten sogar auch einen Abholservice über DHL kostenlos an. Das heißt, Convenience ist hier ein Riesenfaktor für Kunden, um die Ware einfach loszuwerden. Für Fashion ist es ähnlich, wobei wir da ein bisschen mehr Schwierigkeit haben, die Ware zu erfassen. Hier mit dem Kunden das auch sehr einfach zu machen, dass wir mit ganz wenigen Attributen, die er uns gibt, wir schon einen attraktiven Preis bieten können. Für beide Waren gilt es dann, dass wir einen sehr aufwendigen Vereinnahmungsprozess haben. Das heißt, die Ware wird bei uns sehr penibel geprüft. Das ist ein händischer Prozess, der entsprechend eben auch dann sicherstellt, dass wir die Qualität einkaufen, die wir hinterher auf der Verkaufsseite brauchen. Und dann haben wir ein Vereinnahmungslager in Polen. Dort wird die Ware, wie gesagt, geprüft, für Fashion tatsächlich auch noch einzeln fotografiert. Und dann haben wir quasi da auch einen Qualitätsstandard in der Bildqualität. Von da aus geht die Ware dann an unser Versandlager in Leipzig und von dort haben wir einen ganz klassischen E-Commerce-Abwicklungsprozess. Der Verkauf findet dann über Verkaufsplattformen statt. Das ist bei Buch und Medien Medimobs und für Fashion ist das die Momox Fashion-Seite. Bei Bücher und Medien haben wir traditionell noch ein starkes Standbein auf Marktplätzen. Wir sind ja als Amazon-Seller-Marktplatzverkäufer groß geworden, sind heute noch, was die Absatzmengen angeht, sind wir immer noch der führende, weltweit führende Marketplace-Seller auf Amazon. Das heißt, es ist für uns nach wie vor ein wichtiger strategischer Partner. Und das Marktplatzgeschäft ist eben die zweite Standbein für Bücher und Medien.
Das ist ja in der Tat ganz spannend. Also gerade im Kernsortiment von Amazon seid ihr dann quasi der wichtigste Seller oder größte Seller geworden. Das ist ja durchaus schon eine interessante Ansatz sozusagen, um groß zu werden. Wie kommt man denn dann, wenn ich das noch fragen darf, als Bücher, die auf Amazon zu verkaufen? Also was ist, weil da hätte man ja schon gedacht, das ist eigentlich der, also wenn die eins können, ist Bücher verkaufen.
Das stimmt, aber Amazon hat natürlich auch sehr früh versucht, sich quasi da zu verlängern über Gebrauchverkauf. Das heißt, man hat dann sehr schön Longtail abbilden können an der Stelle. Mhm. Das ist bei Büchern ja ein ganz erhebliches Differenzierungsmerkmal. Mhm. Und natürlich ist es dann für Amazon auch sehr spannend, dass sie mit einem Gebrauchtartikel eben auch unterhalb der Buchpreisbindung anbieten können. Und das ist natürlich dann ein spannendes Thema, was der klassische Buchhandel relativ schwer darstellen kann. Und für Gebrauchtbücher gilt eben die Buchpreisbindung nicht und damit sind wir eben preislich sehr attraktiv.
Mhm. Und du hast es eben schon angesprochen, es gibt zwei Namen sozusagen für den Verkauf. Also Momox steht sozusagen ein Stück weit für beides und dann habt ihr noch als Vertriebsmarke Medimobs. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass der Name drollig klingt, wenn ich das mal so sagen darf. Wie war die Idee, das unter zwei verschiedenen Vertriebsmarken aufzuziehen?
Also erstmal ist das sozusagen historisch gewachsen. Da steckt sozusagen jetzt kein großer Masterplan der Markendifferenzierung dahinter. Allerdings haben sich die Marken dann auch genau in unseren Käuferkreisen entwickelt. Wir haben ganz, ganz viele Stammkunden und das sind eben auch Kundenkreise mit wenig Überschneidung so auf der An- und Verkaufsseite. Das heißt, wir haben ungefähr 20% Überschneidung bei unseren Inbound, also unseren Ankaufskunden und unseren Outbound, also unseren Verkaufskunden. Mhm. Das gilt für beide Kategorien. Wir haben allerdings schon das Anliegen, dieses Markenportfolio zu harmonisieren zukünftig. Das heißt, sowohl im Erscheinungsbild als auch in der Namensgebung näher aneinander zu bringen. Da jetzt aber ganz, ganz viele Fans von dieser drolligen Marke Medimobs da sind und ich gehöre inzwischen auch zu einem echten Fan, machen wir das eher evolutionär und nicht in einer großen Revolution, sondern das wird einfach über einen längeren Zeitpunkt hinweg sich annähern.
Ja, spannend. Vielleicht nochmal auf das Handelsmodell eingehend, was ihr habt und du hast ja auch beschrieben, was das für ein Aufwand ist. Wenn man sich das jetzt from the scratch aufmalt, dann würde man ja sagen, na gut, also wie kriege ich es operativ schlank hin? Da wäre wahrscheinlich Handelsmodell gar nicht der allererste Weg. Im Neuwarenhandel versucht man ja, die Handelsfunktion, soweit es geht, auszuschalten, wegen Risiko, blöd, wenig Marge. Und das mehr oder weniger auf den Warenbereitsteller zu verlagern. Jetzt ist ja auch euer Modell in eurem Markt eigentlich nicht total unique. Das ist ja durchaus üblich. Warum ist das eigentlich so? Und warum habt ihr euch für so ein ja dann doch im täglichen Leben aufwendiges Handelsmodell entschieden und gegen ein Kommissionsmodell?
Letztendlich bedienen wir eigentlich einen Kundenbedarf. Ich glaube, das ist entscheidend. Es gibt ja auch andere Modelle, die anders funktionieren. Für uns ist eben auf der Ankaufsseite wichtig, dass wir dem Kunden ganz, ganz viel Einfachheit in der Abwicklung erstmal bieten. Und natürlich hat der Kunde dadurch ganz, ganz wenig Aufwand, auch selber sozusagen Angebotserstellung durchzuführen, Zahlungsabwicklung, Bilderstellung, also all die Dinge, die dazugehören. Und wenn ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen was verkaufen möchte oder auf einem anderen Marktplatz, dann habe ich einfach viel Aufwand und natürlich auch mal ein gewisses Risiko in der Abwicklung. Das machen wir dem Kunden sehr, sehr einfach. Das heißt, es gibt einen einfachen Vereinnahmungsprozess, alle Ware auf einmal, ich muss nicht einzeln verpacken. Und am Ende kann ich auch sicher sein, dass die Zahlungsabwicklung sauber funktioniert. Auf der Verkaufsseite, wie gesagt, sind wir dann ganz klassisch auch mit dem Käufer eben auch genau die ganzen Vorteile, die der E-Commerce im Neuwarenbereich genauso bietet. Das heißt, erstmal eine anständige Warenpräsentation, eine gesicherte Abwicklung im Logistik und in der Zahlung und natürlich eben auch Möglichkeiten, dann zu retournieren, wenn die Passform nicht da ist. Und natürlich gibt es dann irgendwie Verkäufer, die sagen, ich habe die Zeit und ich habe den Aufwand gehen, das alles selber zu machen. Das hat eine Berechtigung nach wie vor. Und es gibt auch Käufer, die sagen, ich gehe ein bisschen das Risiko ein, dass die Passform nicht sitzt oder dass die Qualität nicht ist, wie beschrieben, bleibt dann am Ende auf der Ware sitzen. Das ist das gibt es, da gibt es auch eine Berechtigung für den Markt, aber wir haben eben C-Spot gefunden, der vielen Kunden gut gefällt und der auch nach wie vor ein ganz starkes Wachstumspotenzial hat. Also von daher glauben wir schon, dass wir da an der richtigen Stelle sind. Ja. Heißt nicht, dass wir für alle Zeit ausschließen, vielleicht noch andere Service-Modelle hinzuzufügen, die da, wenn der Kunde die auch haben möchte.
Ja, ich glaube auch, wenn man so einen Markt, ja, war ich ein bisschen mitgestaltet, jetzt kann man natürlich argumentieren, dass eBay das auch schon über längere Zeit immer ein Stück weit gemacht hat, macht es natürlich Sinn, über auch die Convenience und die, ich sag mal, prozessuale User Experience zu kommen und nicht zu sagen, ich versuche jetzt ein Geschäftsmodell irgendwie schlank aufzubauen, dann habt ihr ein schlankes Geschäftsmodell, aber keiner kauft oder verkauft. Ne? Das ist ja dann am Ende vom Tag auch nicht hilfreich. Dann lass uns mal ein bisschen weiter reindrillen in das ganze Thema Sortimentierung und Pricing. Du hast es eben schon mal so leicht angesprochen, dass ja ein extrem wichtiger, so in so eine Pricing extrem wichtiger Aspekt ist. Kommen wir vielleicht erstmal zur Sortimentsauswahl. Also Bücher und Fashion, das ist eben schon ein bisschen beschrieben, dass sie teilweise andere Use Cases auch darstellen. Warum sind diese beiden Bereiche aus Recommerce-Sicht so attraktiv? Es gibt ja auch viele, die machen Multimedia, die sind dann sehr Apple-getrieben und ähnliche Produkte getrieben. Warum sind diese Warengruppen so attraktiv? Und im Umkehrschluss, warum sind andere Warengruppen vielleicht für diese Art von Geschäftsmodell auch nicht so gut geeignet?
Ja, würde ich vielleicht auch nochmal im Einzelnen durch die Kategorien gehen. Ich glaube, das Thema Bücher ist tatsächlich etwas, was ja nicht nur im Recommerce, sondern auch im E-Commerce sozusagen eines der ersten Produkte war, was aus Kundensicht relativ risikofrei zu kaufen war. Das heißt, die Bücher sind hochgradig standardisierte Artikel. Im Ankauf brauchen wir einfach nur den ISBN-Scan und haben sozusagen alle Informationen zum Buch vorliegen, die wir brauchen, um einen Preis zu gestalten, aber auch um Produktcontent bereitzustellen und auf der Verkaufsseite auch sehr leicht zu finden und zu identifizieren sein. Also das heißt, das Thema Buch ist im E-Commerce einfach und im Recommerce auch durch die Qualitätskontrolle, die da sehr einfach fällt, einfach sehr, 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 sehr einfach darzustellen. Er stellt für Kunden eben am Ende ein geringes Risiko dar. Bei Fashion ist das ein bisschen schwieriger. Der Prüfprozess ist aufwendiger und wir haben dann eben auch diesen Prozess der Content-Erstellung. Das heißt, wir müssen Bilder tatsächlich schaffen. Oder tatsächlich Bilder tatsächlich erstmal fotografieren. Das ist natürlich aber auch eine schöne Markteintrittsbarriere, wenn man diesen Prozess beherrscht. Und da haben wir jetzt ein paar Jahre Erfahrung damit. Das heißt, nachdem wir das nun können und eben auch immer besser werden an der Stelle und immer effizienter werden, haben wir dieses Problem einfach schon mal gelöst, was logistisch eben eine große Herausforderung darstellt. Bei beiden Kategorien kann man sagen, die sind in der Lagerhaltung und im Versand jetzt mal deutlich einfacher, als es in der Kategorie Möbel das wäre. Das heißt, unsere Logistik ist eben auf solche eher kleinteiligen Artikel ausgelegt. Das ist für uns ein ganz wichtiges Kriterium. Beide Artikel sind aber auch, wenn du die Circular Economy anguckst, eigentlich ganz spannend, weil sie eben für den Nutzer nach einer gewissen Nutzungsdauer eigentlich quasi ihren Wert verloren haben, aber für den zweiten Nutzer noch fast genauso wertvoll sind wie ein Neuartikel. Das heißt, beide Kategorien sind daher schon mal sehr spannend. Gibt natürlich jetzt auch ein paar andere Recommerce-Kategorien, die ganz spannend sind und die wir auch immer mal angeschaut haben. Das Thema Electronics ist natürlich irgendwie aus Nachhaltigkeitssicht ein ganz spannendes Thema. Finden wir auch gut, dass sich der Wettbewerber darum kümmern. Gibt es aber ja auch schon einige in dem Markt. Das heißt, da wäre ein Alleinstellungsmerkmal auch relativ schwierig. Das Produkt an sich ist natürlich auch nicht ganz einfach. Sowohl im Prüf- und Aufbereitungsprozess hat man da große Herausforderungen, aber das altert natürlich auch sehr schnell im Lager. Das heißt, der Wertverlust, der damit einhergeht, wenn wir nicht einen Lagerumschlag haben, der ist da auch nochmal ein großes Risiko. Von daher sehen wir das Thema ein bisschen skeptisch für uns jetzt. Wir gucken aber immer wieder auf andere Kategorien und sagen, was passt denn vielleicht noch ins Portfolio. Für uns ist immer an der Stelle wichtig, dass wir nicht zu viele Lernfelder auf einmal besetzen. Das heißt, dass wir sozusagen eine gewisse Lernkurve hinter uns haben, bevor wir das nächste Thema angehen. Und natürlich muss das Ganze irgendwo in unsere Kernkompetenzen und in unsere Logistik reinpassen. Ne? Also von daher, die beiden Kategorien sind jetzt einfach über genau diese besagten Gründe einfach bei uns erfolgreich gewesen. wir haben immer so eine Liste von weiteren Themen, die möglicherweise mal spannend werden.
Ja, okay, ja gut, dann beobachten wir das. Und wenn man erstmal ein bisschen reindrillt in das Einstellen, ich habe natürlich als Vorbereitung für unser Gespräch auch mal versucht, ein paar Dinge einzustellen. Und das war natürlich ein Quell von Fragen an der Stelle. Ein Thema ist ja, dass ihr den Kunden, wenn ihr wenn er was einscannt, ihr ihm ja sofort einen Preis nennen könnt. Der ja auf der unter anderem auch auf der Einschätzung der Kunden basiert, wie haltbar oder wie gut erhalten dieses Produkt ist. Ist es üblich, dass ihr dieses Versprechen wieder einkassieren müsst, weil der Artikel dann doch eigentlich eine andere Qualität hat? Oder ist das schon sehr genau, was die Kunden angeben, in dem Wissen, euch zu, ich sag mal, verkackeiern, um nicht verarschen zu sagen, das bringt eh nichts. Also sind die dann schon fair oder habt ihr schon eine hohe Quote an Artikeln, wo ihr sagt, Jungs, Mädels, nee, bitte wieder zurückschicken?
Ja, das Thema hatte mich, als ich bei Momox begonnen habe, auch überrascht, dass wir da eine tatsächlich relativ geringe Ablehnungsquote nachher bei der Warenvereinnahmung haben, obwohl diese doch tatsächlich sehr streng ist. Ja, für Kunden machen wir das sehr, sehr deutlich im Ankaufsprozess, welche Merkmale, welche Qualität auch ein Artikel haben muss, den wir akzeptieren. Und das ist es eben wichtig, das auch sehr offen zu kommunizieren, damit der Kunde eben die Ware gar nicht erst auf den Weg schickt zu uns und wir dann hinterher ablehnen müssen. Wir stellen fest, dass es für Neukunden teilweise noch nicht ganz so leicht verständlich ist. Da ist die Ablehnungsquote ein bisschen höher. Und auch wenn wir in internationale Märkte gehen, das dauert eine Zeit lang, bis Kunden tatsächlich verstehen, was sind unsere Qualitätsstandards. Dadurch, dass wir die aber immer sehr offen kommunizieren, ist es dann für Kunden auch nachvollziehbar. Zahlen möchte ich da jetzt nicht genauer nennen, aber die Ablehnungsquote liegt im unteren einstelligen Prozentbereich. Das heißt, wir haben tatsächlich so ein Riesenproblem an der Stelle. Mhm. Wenn tatsächlich Ware kommt, die nicht unseren Standards genügt und die wir quasi im Prüfprozess ausschleusen müssten, dann geben wir dem Kunden die Möglichkeit, das entweder auf seine Kosten zurückzuschicken und dass er die Ware wieder erhält. Oder die andere Option ist, dass wir es trotzdem dann, wenn es noch einen akzeptablen Zustand hat, in den Verkaufsprozess bringen. Natürlich auch deutlich gekennzeichnet als Zustand akzeptabel. Oder dass wir es eben dann recyceln und in beiden Fällen spenden wir dann Erlöse an gute, wohltätige Organisationen.
Ja, okay. Ja, das ist ja auch fair, dass der Kunde dann im Zweifel einen Rückversand auf sich nehmen muss oder wenn das dann los ist, ja auch fein. Ein zweites Thema, was mir auffiel, Sortimentskuratierung. Also da ihr einkauft, habt ihr natürlich auch und im Risiko steht, müsst ihr das Sortiment kuratieren. Jetzt ist ja so, dass ihr ja gar nicht proaktiv entscheiden könnt, was ihr einkauft. Also wenn ich bei Hesse Steppenwolf eingangs bleiben kann, wenn jetzt von morgen alle dieses Buch einstellen, dann muss es ja auch jemand kaufen. Also ihr müsst ja auch eine Art Nachfrage Prediction in irgendeiner Form haben. Sprich, ihr müsst nach irgendwelchen Kriterien dieses Sortiment kuratieren, was euch angeboten wird. Wie macht ihr das und nach welchen Kriterien geht ihr davor?
Auch da unterscheidet sich das ein bisschen zwischen Bücher, Medien und Fashion. Für Bücher und Medien haben wir relativ gut verfügbare Abverkaufsränge, wo wir wissen, was ist eigentlich die Nachfrage im Markt. Wir können sowohl die Abverkaufswahrscheinlichkeit als auch den Abverkaufspreis schon sehr, sehr früh prognostizieren und dir quasi in Echtzeit einen aktuellen Ankaufspreis bieten, der sämtliche Kosten- und Margenkalkulationen dahinterliegen hat, basierend auf dem Abverkaufspreis und der Abverkaufswahrscheinlichkeit. Kommt natürlich dazu nochmal die Frage, was haben wir noch an Lagerreichweite auf diesem Artikel? Und daraus ergibt sich dann ein Preis, der eben genau all diese Elemente beinhaltet. Oder eben manchmal eben auch eine Ablehnung. Nee, diesen Artikel können wir derzeit nicht ankaufen, weil wir entweder nicht glauben, ihn verkaufen zu können oder weil wir genug davon auf Lager haben. Mhm. Bei Fashion ist es natürlich auch ein bisschen anders, weil wir da eben diese Abverkaufsränge in der Form nicht haben, weil der Artikel nicht eindeutig bekannt ist. Mhm. Aber wir haben natürlich da auch immer so ein Sortimentsbild. Wie sieht eigentlich aus? Wie sieht unser Sortiment aus? Welche Größenläufe, welche Styles sind derzeit gefragt und bei uns eben möglicherweise unterbesetzt? Mhm. Und auch natürlich saisonale Kennzeichen gehen damit ein. Das heißt, all das ist genau dieser besagte Pricing-Algorithmus, von dem ich vorhin schon sprach, der sehr mächtig ist, der genau diese Inbound- und Outbound-Seite miteinander verbindet und auch dabei immer sicherstellt, dass wir sowohl im Wettbewerb einen fairen Preis bieten, aber eben auch für uns einen attraktiven Preis haben.
Das stelle ich mir tatsächlich sehr schwer vor, insbesondere wenn man bedenkt, wie klassische Händler täglich an der Frage, nein, ich will nicht sagen scheitern, sondern arbeiten, ein richtiges Pricing hinzubekommen unter Berücksichtigung all dieser Faktoren. Also ich sag mal, die Vermarktung dieses Algorithmus-Tools wäre wahrscheinlich auch noch ein vernünftiges Geschäftsmodell, weil ich mir das, also das muss wirklich sehr mächtig sein, ne? Von welche Qualität, zu welchem Preis kaufe ich an? Und gerade wenn das, also das ist ja so ein bisschen blumig umschrieben mit, da ist alles mit drin. Das ist ja schon als mathematisches Gesamtkunstwerk dann zu verstehen, was aber ja Herz eures Geschäftsmodells ist. Ne? Wenn das nicht funktioniert, habt ihr entweder ein leeres Lager oder ein volles Lager, aber auf gar keinen Fall Deckungsbeitrag. Also das, da sitzen wahrscheinlich viele Menschen täglich dran, die drauf gucken, dass es diesem Algorithmus gut geht.
Ja, da sitzen sehr viele von sehr schlaue Menschen, die ich finde immer so ein bisschen Voodoo machen, aber das sind natürlich ganz streng technisch geordnete Algorithmen, die da das Thema bestimmen. Ist natürlich tatsächlich auch im Herz ein Erfolgsfaktor für unser Unternehmen, dass wir genau da an der Stelle nicht nur ein gutes Sortiment bereitstellen, sondern eben auch die Marge sichern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt im Pricing eben auch, ne? Dass wir genau all diese Kostenfaktoren tatsächlich auch berücksichtigen.
Ja, super. Also das ist dann schon mal eine Innovation, glaube ich, von der viele Neuwarenhändler nur träumen können, wo das dann ja am Ende vom Tag doch das Wetter ist, was entscheidet, neben all der eigenen
Brillanz. Genau, das Wetter ist immer schuld. Ja? Bloß wenn es gut läuft, dann war es die Strategie, das ist klar. Nee, bei uns ist es tatsächlich, das finde ich, kann man eigentlich, ist auf den ersten Blick nicht so ersichtlich, dass wir eigentlich einen schönen Vorteil gegenüber dem klassischen Handel haben, dass wir einfach unseren Einkaufszyklus sehr, sehr kurzfristig ändern können. Das heißt, wir können eigentlich, wir kaufen jetzt das an, was wir in 3 Wochen verkaufen wollen, aber eben auch nicht mehr und nicht weniger. Und das macht natürlich, das befreit uns ein bisschen von diesem ganz klassischen Saisondenken und den Saisonzyklen, wo wir mit langen Einkaufszyklen quasi bestimmen, was jetzt in 3 Monaten im Regal liegt. Das Risiko haben wir dann eben auch nicht. Und wir können sehr schnell auf Trends reagieren, wir können aber auch sehr schnell auf konjunkturelle Schwankungen reagieren, sowohl auf erhöhte Nachfrage wie auf eine verringerte Nachfrage. Das trifft uns dann eben nicht so stark wie den klassischen Sortimentshandel.
Ja, nee, finde ich insofern spannend, weil man nochmal einen Eindruck bekommt, was eigentlich die Treiber des Geschäftsmodells sind, abseits des wir kaufen ein und wir verkaufen, sondern was eigentlich hinterher den Wert letzten Endes dann auch der Profitabilität ausmacht. Was ich mir im Bereich Fashion eben sehr schwer vorstelle, ist ja das ganze Thema Saisonalität. Ne? Also weil das kann man dann ja doch, in der, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, schwer interpretieren. Ne? Ist jetzt Puffärmel in Lila irgendwie genau das Ding, weil es jetzt vor 2 Jahren das mal war und jetzt die ganze Secondhand-Ware reinperlt. Das ist natürlich bei Büchern ein Stück weit einfacher, ne? Die besagten Klassiker auf Lager zu haben, bei nicht wahnsinnig großen Lagerkosten, ist wahrscheinlich deutlich einfacher.
Das ist tatsächlich, also für Bücher und Medien ist es tatsächlich recht dankbar, weil du einfach keine sehr starke saisonale Schwankungen hast. Du hast natürlich immer bei Weihnachtsgeschäft, da sind wir natürlich auch mit drauf gut vorbereitet. Wir kennen die saisonalen Schwankungen, die sind recht stabil. Bei Fashion haben wir natürlich auch inzwischen ein bisschen was Erfahrung gesammelt. Dadurch, dass wir jetzt nicht in diesem klassischen Fast-Fashion-Bereich unterwegs sind, wo Artikel nach 2 Wochen eigentlich nicht mehr dem Modigkeitsanspruch genügen, haben wir da aber auch eine ganz gut geglättete Nachfragefunktion. Ne? Das heißt, das kriegen wir auch ganz gut abgebildet. Und wie gesagt, wir können auf Trends schnell reagieren und haben dann eben ein begrenztes Risiko, wenn wir da auch mal auf etwas setzen. Ne?
Bleiben wir noch mal kurz bei Fashion. Du hast ja eingangs auch erwähnt, was für aufwendigere Prüfprozesse im Fashion-Umfeld überhaupt nötig sind, um auch die Qualität zum Endkunden hinzugewähren. Das ist ja im Fashion-Umfeld eine intensivere Prüfung, weil das jetzt jemand sozusagen einen Buchdeckel um weiße Seiten klebt, ist ja unwahrscheinlich. Oder die Kindergeschichte reinklebt in irgendeinen Klassiker, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber du hast im Fashion-Umfeld natürlich Produktpiraterie, da wird dann versucht, einen Schlafanzug als Fashion-Item irgendwie zu verkaufen. Und ihr habt ja eigentlich diese 100%ige Zuordnung nicht. Also eine ERN eines Artikels kennt der Kunde ja nicht mehr, wenn er das Ding 2 Jahre im Schrank hatte. Das liegt ja de facto sofort weg. Wie laufen da überhaupt Prüfprozesse bei euch ab, um sicherzustellen, das ist tatsächlich von dieser Marke, dieser Artikel, um euch da auch abzusichern, dass ihr keine Produkte verkauft, die eigentlich gar nicht legitim sind?
Also das sind ja letztendlich 2 Fragen, die stellt. Das eine ist quasi das Thema nach der Produktpiraterie und das andere ist das Thema, wie kann ich eigentlich einen Artikel attribuieren letztendlich, ja, wenn ich relativ wenig Produktdaten vorliegen habe. Beides sind, sag mal, Herausforderungen, die wir immer besser bewältigen. Das Thema Produktpiraterie, glaube ich, sind wir fast führend beim Erkennen von falschen Produkten. Da haben wir auch eine gut geschützte Datenbank von Merkmalen, was sozusagen, was wir gerade bei höherwertigen Marken tatsächlich an Sicherheitsmerkmalen kennen und wie wir auch Fakes erkennen. In dem breiten Feld der Mainstream-Marken spielt das nicht so eine starke Rolle, aber wenn wir tatsächlich Luxury-Brands haben, von denen wir jetzt nicht so viel im Sortiment führen, dann haben wir dann sehr, sehr gut geschulte Truppe, die diese Artikel prüfen kann. Das zweite Thema der Artikelattribuierung ist ein bisschen herausfordernderes, weil wir gerade dem Kunden sehr einfach machen, uns Ware zu verkaufen. Je mehr Attribute wir hätten, desto besser wäre natürlich auch unsere Preisfindung. Und deshalb bemühen wir uns immer, da irgendwie auch Fortschritte zu machen, die dem Kunden trotzdem das Leben leicht machen. Aber letztendlich kriegen wir nur Kategorie, Größe, Marke. Das reicht uns schon, um einen Preis zu bilden. Und natürlich müssen wir dann im Wareneingang diese Attribute deutlich anreichern, um überhaupt verkaufsfähig zu sein. Das heißt, wir kommen natürlich einerseits durch ein sehr gut geschultes Personal jetzt Artikelattribute noch dazu. Hier setzen wir jetzt aber auch inzwischen schon auf AI, die quasi über Bilderkennung den Artikel mit zusätzlichen Attributen versehen kann. Das heißt, dann kommen wir auch eben zu Passformthemen und zu Materialthemen, Farbe und so weiter. Ja.
Das ist in der Tat ganz spannend. Also man guckt ja immer, was für Anwendungsfälle KI so auslösen könnte, und das ist sicherlich ein ganz wichtiger. Also Attribute aus Bildern auslesen oder aus Info, wenn ihr das dann wisst, welcher Artikel das ist und man auch dann entsprechend nach diesen Artikeln suchen kann, nach bereits existierenden Merkmalen, ist das ja, glaube ich, ganz spannend. Nutzt ihr denn dafür auch, ich sag mal so, Produktdatenanbieter, wie es in Fashion Cloud vielleicht ist? Also gibt es so wichtige strategische Partner für euch, um dieses Thema anzugehen? Oder muss das bei euch in-house sein, weil einfach der Prozess ein ganz anderer ist?
Also das machen wir heute alles in-house. Wir gucken natürlich immer wieder nach Partnerschaften, ob irgendwo dort geeignete Partner draußen sind, die uns helfen können. Auch mit Herstellern versuchen wir natürlich immer wieder quasi an Produktdaten zu kommen. Aber letztendlich haben wir sozusagen den Mindeststandard, den wir brauchen, den stellen wir derzeit selber sicher. In der Mangelung eines geeigneten Verfahrens, Artikel einfach eindeutig zu identifizieren und auch dann, ich sag mal, auf einem ähnlichen Niveau für alle Hersteller quasi Produktdaten dann noch zu bekommen, ne? Das heißt, das Mindestmaß müssen wir einfach selber sicherstellen.
Ein wichtiges Thema bei Artikeldaten, auch vielleicht bei der Frage, wie an bessere Daten kommt, ist ja auch eigentlich die rechtliche Situation. Also was müssten eigentlich an Artikeldaten vorliegen? Gerade im Bereich Circular Economy gibt es ja verschiedene Initiativen. Eine ist zum Beispiel der Digital Product Passport, eine EU-Initiative, wo der Artikel sehr, sehr viel Informationen in einem digitalen Pass mit sich führen muss, von der Herkunft, den Produktionsstätten, den sozialen Standards auch. Und das ist ja für euch ein sehr wichtiges Kriterium, wie sich Politik und auch die juristische Situation darstellen. Ist das etwas, was ihr sehr stark im Blick habt, weil es eigentlich euer Business ja schon irgendwie beeinflusst? Oder nehmt ihr das, was kommt, und reagiert dann eigentlich, weil es teilweise auch Initiativen sind, die ja doch eher in der Zukunft liegen?
Also erstmal begrüßen wir diese Initiative natürlich total, weil sie natürlich ganz viele Themen anspricht, nicht nur das Thema Nachhaltigkeit, sondern eben auch das Thema der Gesamtverträglichkeit, die für uns total im Vordergrund stehen bei allem, was wir tun. Das heißt, Bundes würde uns natürlich das Leben deutlich einfacher machen in der Erkennung von Produkten und in der Attribuierung und Verkauf von Produkten. Wir beobachten das allerdings. Wir haben jetzt keine Abhängigkeit von diesem Prozess. Das würde uns das Leben leichter machen, aber wir haben weder die Möglichkeit, in derselben Form aktiv zu pushen und zu fördern, noch haben wir die Notwendigkeit, dass wir auf den Kalender schauen und sagen, wann kommt es endlich. Aber es wäre natürlich schon zu begrüßen, wenn die Gesetzgebung hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen mehr Verantwortung übertragen würde an die Hersteller, die da waren. Ich glaube, regulatorisch könnte man auch im Bereich Fast Fashion und den jüngsten Entwicklungen auch mal entgegenwirken. Das sind auch Dinge, die wir eher mit Sorge betrachten. Das ist weder nicht so sehr auf dem Geschäftsmodell, das ist nicht direkt der Wettbewerb, sondern es ist eine gemeine Frage, wo gehen wir eigentlich gesellschaftlich hin, um solche Fragen zu stellen.
Ja, also ich denke auch, dass wenn so ein Digital Product Passport verpflichtend wird, die Temus und Sheins dieser Welt ein Problem bekommen. Weil im Übrigen kann man darüber auch den Import ganz gut regeln. Ne? Dann muss der Zöllner in Brüssel nicht mehr die weiße Flagge hissen, sondern muss nur noch einen Artikel scannen und kann dann sagen, nein. Also das wäre wahrscheinlich ein durchaus zu begrüßendes Szenario, wenn man dort einfach strengere Kriterien ansetzt, die man dann auch relativ leicht nutzen kann. Genau, mit diesem kleinen Ausflug in die Politik würde ich unser Gespräch gerne beenden. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen, sowohl zu eurem Geschäftsmodell als auch zu der Frage, was es ausmacht, was der Kern ist. Ich finde das sehr spannend, was du erzählt hast über die technischen Lösungen, die ihr nutzt, die AI-Nutzung oder KI-Nutzung. Und auch die Preisfindungslogik, das sind ja tatsächlich sehr spannende Themen, die, glaube ich, für alle Hörer, die jetzt vielleicht nicht in der Circular Economy unterwegs sind, auch spannend finden, sondern die auch im, ich sag mal, noch klassischen Handel dabei sind. Von daher, Stefan, vielen Dank für die Insights zum Markt und zu Momox. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht erst auf der K5, sondern du bist ja auch ab und zu mal in Hamburg dann noch zum Lunch. Und wir wünschen dir erstmal alles Gute bei Momox natürlich weiterhin. Ja, und hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen.
Ganz lieben Dank für die Chance, hier auch immer mit dir zu sprechen. Macht immer wieder Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann möglichst bald wieder. Alles später.
Das machen wir. Danke dir, Stefan. Mach's gut. Ciao, ciao.
Gut, ciao.